Hallo und herzlich willkommen. Wenn Sie irgendwelche Körperteile oder Krankheiten suchen, die lustige Namen haben, hier sind Sie genau richtig. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, wir wollen, hast du mir geschrieben, über den Musikantenknochen und über verschiedene andere Dinge aus dem, ich sag mal, Begriffspanoptikum der Medizin sprechen. Natürlich weiß ich, in Anführungszeichen, warum der Musikantenknochen Musikantenknochen heißt. Weil, als Kind habe ich die Erwachsenen gefragt, warum das so ist. Die konnten mir keine Antwort geben und ich habe mir eine zusammengereimt.
Nein, Moment, jetzt aber sagen.
Genau, ja, natürlich, mache ich. Ich wollte nur sagen, erst als du mir darüber geschrieben hast, dass wir das machen wollen, ist mir aufgegangen, dass meine Erklärung A, ein bisschen kindlich halt ist. Zweitens hätte ich gedacht, dass ich viel kleiner war und meine Eltern mochten keine klassische Musik. Also ich habe keine Ahnung, wie meine Erinnerung, dass ich mir das zusammengereimt habe, mit meinem echten Dasein damals zusammenhing. Ich habe nämlich gedacht, da ist so viel los, was unangenehm ist und man nicht zuordnen kann, dass das quasi so ist wie so ein Orchester, was durcheinander spielt oder was so die Instrumente stimmt oder so. Und bis heute verbinde ich den Schmerz des Musikantenknochens, wenn ich ihn mir stoße, mit so einer, naja, quasi synästhetischen Wahrnehmung. So, das ist meine selbstgebraute Erklärung.
Sozusagen moderne Musik mit ganz großem Orchester.
Sozusagen, aber an einer falschen Körperstelle. Ja, genau, richtig.
Ja, also ich kam auf den Gedanken, ehrlich gesagt, ich habe keine Erklärung für den Begriff gefunden.
Ach, du auch nicht?
Nee.
Das heißt, meine Eltern waren nicht uninformiert, sondern es ist schwer rauszukriegen.
Ja, also ich habe nur gelesen, dass es in Österreich närrischer Knochen oder närrisches Bein heißt. Bein ist ja Knochen.
Ja.
Eine altertümliche Bezeichnung für
Natürlich.
Knochen.
Elfenbein heißt Elfenknochen,
genau.
Klar.
Ja. Genau. Und das närrische Bein, der närrische Knochen, ist eben die österreichische Übersetzung für Musikantenknochen, der ja seinerseits gar kein Knochen ist, sondern ein Nerv, der nur einfach ziemlich ungünstig liegt.
Ja gut, der Nerv wird getroffen irgendwie am Ellbogen. Man hat schon immer das Gefühl, man stößt sich einen Knochen und dann passiert halt was, wenn man jetzt keine Ahnung von Nerven hat. Ne?
Naja, also der Musikantenknochen, der kein Knochen, sondern ein Nerv ist, den kann man fühlen. Also wenn du an die Unterseite des Ellbogengelenks gehst.
Geht der dann an?
Da ist eine Kuhle und in der Kuhle ist einfach ein Schlauch, das ist ein ziemlich dicker Nerv. Und wenn du den jetzt ganz motiviert unter dem Finger durchgleiten lässt, dann wird es sehr schnell sehr unangenehm.
Okay.
Der liegt also sträflich ungeschützt. Das gibt es sonst am ganzen Körper nicht, dass ein Nerv, ein so dicker Nerv zumal, so offen verläuft. Mhm. Und das Lustige war eben, dass ich gestern einen Patienten hatte für eine Nervenuntersuchung und dann kamen wir eben darauf, ich habe den Nerven auch gemessen und dann, das ist übrigens ganz praktisch für mich. Du musst manchmal Nerven suchen, weil die etwas unterschiedlich liegen können, wenn du die stimulieren sollst, die können unterschiedlich liegen.
Aber den findest du immer.
Die können auch tief liegen und den findest du immer und wenn du dann vergisst, den Strom etwas runterzudrehen, also am Unterarm brauchst du eine gewisse Stromstärke, um ihn zu stimulieren, weil der da ja isoliert liegt. Und wenn du dann aber mit der Elektrode an den Musikantenknochen gehst und du hast die Stromstärke nicht runtergemacht, dann nimmt der Patient zu Recht übel. Da kommt dann nämlich wirklich eine Reaktion.
Also so schlimm, wie wenn man sich stößt oder schlimmer?
Weiß ich nicht, weil ich es bei mir selbstverständlich nie selbst ausprobiert habe. Bin ich verrückt? Die Reaktion der Patienten ist aber schon...
Wie, das hast du nicht bei dir selber ausprobiert? Man muss doch jede Untersuchung, die man mit Leuten macht, selber mal gemacht haben.
Ich habe die Untersuchung gemacht, aber bei der Untersuchung, bei mir habe ich doch nicht vergessen, den Strom runterzudrehen, wenn ich am Ellbogen bin. Das tue ich ja in der Regel auch sonst nicht. Aha. Aber das sollte man eben auch nicht. Das Interessante ist einfach, wir können Nerven messen. Also ich stimuliere einen Nerven mit Strom und dann reagiert ein Muskel oder ich greife das sensible Potenzial ab, wie auch immer. Und dieser Nerv, der dicke, versorgt eben den kleinen Finger. Und eine Hälfte des vierten Fingers und die Kleinfingerballen und das ist der Nerv, der so offen liegt. Und wenn du dich da stößt, dann siehst du Sternchen oder dann spürst du ein ganzes modernes Sinfonieorchester. Das tut dann so richtig weh und deswegen vielleicht heißt der Musikantenknochen.
Und die reguläre Untersuchung, das ist dann nur ein Kribbeln. Wenn man beim Neurologen so einen Nerv misst, dann kribbelt es einfach oder was ist das? Du hast die reguläre ja gemacht, du hast...
Das ist dann, na, wir müssen etwas hochdrehen, weil es reicht nicht, dass du eine Reaktion hast und ich eine Reaktion ableiten kann, sondern ich muss schon in den submaximalen Bereich gehen, weil dann leitet der Nerv schneller und es kommt auch mehr durch und das ist das Signal, was ich dann letztlich analysieren muss. Also es ist schon ein bisschen unangenehm, aber also es schädigt die Nerven nicht. Aber es tut schon ein bisschen weh.
Und in der Fachsprache heißt der, hast du mir gewhatsappt, Nervus ulnaris?
Ja, ja, genau.
Was heißt Ulnaris?
Was ist denn das für eine Frage? Was weiß denn ich? Bitte. Der heißt eben so.
Stell dir vor, das heißt Musikant.
Das ist nicht so. Aber Entschuldigung, der Nervus ulnaris heißt eben immer schon ulnaris. Das hinterfragt man auch nicht.
Nein?
Naja, du hinterfragst es dann immer. Und dann googelst du und dann willst du mich jetzt bloßstellen. Wofür steht ulnaris?
Weiß ich nicht, ich google gerade. Ich glaube, ulnaris, sozusagen Nerv der Elle heißt das, glaube ich, einfach.
Ja, Elle heißt ja ulna, das stimmt schon. Ja. Also der Knochen heißt ja auch so.
Okay,
und die Längeneinteilung, eine Elle...
Da fällt es dir doch noch ein.
Nein, der ulnaris Elle hilft uns ja jetzt auch nicht weiter. Das eine ist ja nur latinisiert oder umgekehrt. Das ist dann eben auch die Längenbezeichnung. Ne? Also Unterarm war ja eben eine Elle. So hast du Stoffe gemessen oder was auch immer. Ja. Mhm. Dumm ist nur, dass die Elle natürlich sich durchaus unterscheiden kann. Ja, und das ist eben dieser mysteriöse Musikantenknochen. Und dass man ihn Knochen genannt hat, lustig, letztlich nicht erklärbar.
Ja, aber schön auf jeden Fall. Und jetzt hast du noch ein paar andere Sachen rausgesucht, von denen ich tatsächlich nur eins kenne, der Tennisellenbogen, den ich auch schon mal hatte, obwohl ich gar kein Tennis spiele. Das aber ist wohl normal.
Ja, das sind Reizungen der Sehnenansätze am Unterarm, also am Ellbogen, Muskeln des Unterarms, der Hand und so weiter am Ellbogen. So, und wenn die gereizt sind, dann tun die einfach weh. So, und der Tennisellbogen bezieht sich dann eher auf die Strecker. Wenn du das Handgelenk ausstreckst und du fühlst am Ellbogen, dann spürst du die Stelle, die dann betroffen ist. Wenn du das Handgelenk beugst, dann spürst du es an einer anderen Stelle. Und das ist dann kein Tennisellbogen, sondern ein Golferellenbogen.
Nein.
Weil es da eben bestimmte, Tennis ist dann wohl die Rückhand und beim Golfen ist es eine Art von Vorhand. Nur das Entscheidende ist, das ist natürlich nicht nur bei Tennis so oder beim Golfen so. Das entsteht ganz häufig bei Leuten, die mit einem Computer arbeiten, zum Beispiel mit einer Tastatur.
Ja, daher hatte ich es sehr
wahrscheinlich. Genau, dachte ich mir. Mhm. Und es kann auch passieren, wenn du eine falsche Schlafhaltung hast. Also wenn du auf der Seite schläfst und deinen Arm so immer seitlich unter den Kopf zum Abstützen des Kopfes nimmst, kannst du auch einen Tennisellbogen kriegen. Und wenn du ein falsches Antibiotikum nimmst, dann kannst du das auch kriegen.
Wenn man aber den Arm erst hinten hinter den Rücken führt, dann durch das einmal über den linken Oberschenkel und dann sich in der Nase bohrt, das wäre dann wiederum der Golfellenbogen,
richtig? Nein, das wäre die Lösung. Damit löst du dann die Muskulatur und die Spannung und dann ist das alles wieder gut.
Das nennt man Physiotherapie.
Aber das Schöne ist, die Bezeichnungen sind ja jetzt auch sehr einleuchtend. Tennisellbogen, das kann man verstehen, das leuchtet ja intuitiv sehr ein. Im Gegensatz zum Musikantenknochen, da leuchtet dir überhaupt nichts ein, aber beim Tennisellbogen verstehst du, wo das Problem herkommt, Tennis oder Tastatur. Und du verstehst auch, dass einfach weitermachen keine gute Option ist und dass du dann eben über Physiotherapie oder Kälte oder Wärme oder Eis oder was auch immer oder Medikamente oder sonst was das in den Griff kriegen kannst. Kannst du, aber nicht, indem du einfach weitermachst und es ignorierst.
Jetzt haben wir noch ein paar Begriffe aus der Musik, das finde ich sehr schön, von denen habe ich noch nie gehört. Ein paar Sachen fehlen mir auch, wo ich denke, das Symptom gibt es. Erkennen jedenfalls Leute, die bestimmte Instrumente spielen, aber du hast sie nicht aufgeführt. Aber erstmal zu dem, was du angeschleppt hast, den Cello-Daumen. Ist das, wenn man irgendwie sich seinen Daumen zwischen den Seiten eines Cellos einklemmt oder was passiert?
Der Cello-Daumen ist eigentlich total logisch. Ist mir auch bei Christiane, bei meiner Frau aufgefallen. Die hat veränderte Fingerkuppen, aber nur links. Weil mit rechts hält sie den Bogen und streicht über die Saiten. Und mit links drückt sie auf die Saiten und verändert eben das Spiel. Und das tut sie, indem sie auf die Saiten drückt. Das tut sie mit den Fingerkuppen. Das ist richtig unangenehm. Mhm. Du hast auf dem Cello, schlimmer aber noch auf der Geige, Stahlsaiten. Die sind richtig hart. Mhm. Und beim Cello sind sie dicker. Das macht es weniger schlimm, soweit ich weiß. Bei der Geige sind sie dünner. Das schneidet noch mehr ein. Ein richtiger Geiger, ein richtiger Cellist hat dann so verhärtete Fingerkuppen.
Ja.
Verhornte Fingerkuppen. Mhm. Und der Cello-Daumen besteht darin, wenn du jetzt, stell dir vor, du hast die Hände an den Seiten, dann gucken die Finger ja senkrecht auf die Seite. Mhm. Der Daumen steht aber in einem rechten Winkel dazu. Das heißt, wenn du mit dem Daumen drückst, dann drückst du nicht mit der Kuppe des Daumens, sondern mit der äußeren Seite des Daumens.
Ja.
Und das tut dann eben nochmal extra weh.
Du, ich kann mir das extrem gut vorstellen, weil rate, was noch Stahlseiten hat und mit der Hand gespielt wird, eine Western-Gitarre. Und die spiele ja zum Beispiel ich. Und jetzt ist es ganz interessant, dass auch Gitarristen an der linken Hand zumindest Hornhaut natürlich haben an den Fingerkuppen. Logischerweise, die Saiten sind auch dünner als bei einem Cello. Mhm. Wahrscheinlich dicker als bei einer Geige, das weiß ich aber nicht genau. Aber wir haben natürlich nicht so dieses Daumenproblem. Obwohl man manchmal, wenn man so modern, so Cowboy-mäßig unterwegs ist, dann spielt man ja manchmal mit dem Daumen über, also man kann Saiten auch drücken, indem man einmal oben wie so ein Affengriff über den Hals klammert. Das kann auch schon
und das ganz tut schön dann, anstrengend sein. Und das tut dann richtig weh.
Wenn man es nicht gewohnt ist, also gerade die ersten Monate und Jahre, auch an den Fingerkuppen hat man ja, wenn man viel übt, weil es Spaß macht, dann hat man Aua.
Ja, aber irgendwann hat man ja nicht mehr Aua, weil es verhornt ist.
Genau.
Dann tut es nicht mehr so weh. So, aber wenn du jetzt 4 Wochen im Urlaub warst, dann tut es wieder weh, ne?
Dann tut es wieder weh, aber vor allem ist es so, dass selbst wenn du ab und zu mal spielst, also sag mal so 4 Wochen, kann ich 4 Wochen Urlaub machen? Aber was tatsächlich so ist, es gibt natürlich andere Dinge, zum Beispiel, wenn du so Griffe hast, wo du sehr viel Raum sozusagen auf dem Hals der Gitarre überbrücken musst, da kann sich schon einiges verkrampfen und verknurzeln. Aber gerade bei Leuten, die eben so Lagerfeuer-Gitarre spielen, sage ich mal, die eben nicht diese klassische Gitarrenhaltung haben, man kennt ja klassische Gitarristen, ein Bein so ein bisschen hoch und dann ist der Hals sozusagen, naja, läuft in einem, also ist nicht so weit weg von dem eigenen Hals, ja, und es sieht immer ein bisschen, wie ich finde, ein bisschen lustig aus für so Leute, die quasi Lagerfeuer-Gitarre spielen. Aber wenn man das nicht tut, man hat nicht so eine ziemlich gute ergonomische Haltung wie die klassischen Gitarristen, dann kriegt man oft Schulterprobleme. Gerade wenn man so größere Gitarren hat, wo man sozusagen ja den rechten Arm um diesen Korpus rum bewegen muss. Und das ist was, das habe ich in deiner Liste vermisst. Die Gitarrenschulter.
Moment. Es gibt ja auch die Geigerschulter oder die Bratschenschulter. Das ist ja, aber da gibt es keinen schönen Namen für. Aber ist es natürlich so,
die Geigerschulter oder die Gitarrenschulter ist doch auch nicht hässlicher als Cello-Daumen.
Ja, aber es gibt den Begriff ja nicht. Das ist ja jetzt ein spontan erfundener Begriff von uns.
Ja.
Aber die Geiger haben natürlich ganz massiv das Problem. Die halten ja die Geige dann immer in einem rechten Winkel an den Hals. Und das ist natürlich für die Muskulatur grauenhaft. Und dann auch die Haltung der Arme dabei. Also physiologisch ist das alles ganz schlimm. Also die müssen alle wirklich Yoga machen oder jedenfalls Bewegungsübungen machen, damit sie das kompensiert kriegen.
Das stimmt, das ist ja eigentlich so wie früher, als es noch keine Handys und Headsets gab und man hat einfach sein Telefon so eingeklemmt zwischen Schulter und Dings.
Genau.
Dann spielt man dabei noch was mit den Händen, das ist ja ganz schön
krass. Genau, und das machst du dann ständig, das ist ja, das dann natürlich ja, ganz schön.
Ja, das ist nicht gut. Apropos Geige, du hast noch einen Begriff rausgesucht, Geigenfleck. Und da habe ich gedacht, da hat jemand einfach sich mit Kolophon irgendwie die Klamotten eingesaut oder so, oder was ist?
Der Geigenfleck ist ganz schön, weil du kannst, wenn du eine junge Frau kennenlernst, einen jungen Mann, vollkommen egal, oder einen Älteren, auch egal, dann kannst du auf einem Stehempfang sagen, oh, sie spielen Geige, und dann guckt diese Person dich wissend an und sagt, ja, ja. Und dann redet ihr über Geige und dann seid ihr schon ganz vertraut, weil ein Geiger drückt sich die Geige, ein Bratschist drückt sich die Bratsche ja sozusagen auf der linken Seite an den Hals und an den Unterkiefer.
Ja.
Und das tut er schlicht und einfach stundenlang pro Tag, jahrelang pro Leben. Und dort gibt es dann üblicherweise eine Pigmentstörung. Die kann ganz reizlos sein, also problemlos sein. Mit reizlos meine ich ohne Schmerzen, ohne Probleme.
Am Hals oder am Kinn? Oder kann beides sein?
Sowohl als auch.
Aha.
Die haben dann so einen Kinnhalter, der die Geige dann dort sozusagen besser einpasst.
Mhm.
Aber das ändert nichts daran, dass du stundenlang dieses Instrument bzw. den Kinnhalter gegen das Kinn bzw. den Hals drückst.
Mhm.
Und das hinterlässt dann schlicht und einfach einen Geigenfleck. Links.
Wahnsinn.
Es sei denn, die sind Linkshänder und spielen das dann tatsächlich umgekehrt, wie Paul McCartney. Es gibt ja viele Linkshänder, die spielen trotzdem in Anführungsstrichen richtig
rum.
Der spielt
allerdings Bass und Gitarre, nur um das an dieser Stelle zu sagen. Geige haben wir noch nicht spielen sehen.
Genau, aber er spielt tatsächlich Bass und Gitarre andersrum als Linkshänder.
Klar.
Und es gibt auch Geiger, die das tun. Aber das Problem dabei ist natürlich, wenn du dann, das ist nicht wahnsinnig beliebt, weil du bringst die Sitzordnung im Orchester durcheinander.
Ja.
Weil die sitzen ja alle mit dem Instrument Hals nach links und du hast dann den Instrumenten Hals nach rechts. Und das ist dann ein Platzproblem. In einer Mahlersinfonie mit 100 Leuten auf der Bühne ist dann so ein Linkshänder, so ein selbstbewusster Linkshänder unter Umständen schon ein Problem.
Ja, also Linkshänder sollten irgendwas spielen, wo es nur ein Instrument im Orchester gibt. Harfe oder vielleicht Pauke.
Ja, oder Trompete, das stört nicht. Aber Geige oder Bratsche ist da natürlich ein Problem.
Ja, verstehe. Aua, ne? Weil der Linkshänder Geiger dir immer ins Auge sticht. Aber interessanterweise, okay. Also das heißt, du kannst aber natürlich Bratschisten total ärgern, wenn du sagst, oh, sie spielen Geige und dann sagen die, nein, Bratsche, weil die haben ja dann auch so einen Fleck, richtig?
Die haben auch so einen Fleck, die haben einen, ja genau, auch Bratsche haben einen Geigenfleck.
Was natürlich auch passieren kann, ist, ne, dass du jemanden hast, der sehr ungewöhnlich Cello spielt, der dann auch so einen riesigen Fleck aber hat zum Beispiel.
Der müsste aber sehr ungewöhnlich Cello spielen. Sehr,
und hat lange Arme.
Aber eins muss ich zur Rettung der Bratschisten oder Viola-Spieler sagen.
Ja.
Wir hatten tatsächlich vorgestern ein Bratschenkonzert, also ein Bratschenquartett.
Ja.
4 Bratschen, das ist ganz ungewöhnlich, das gibt's in der normalen Literatur nicht. Es gibt ein einziges, oder es gab ganz wenig Stücke für 4 Bratschen. Und das war ein unglaublich, also ich muss meine Achtung vor den Bratschen wirklich neu justieren. Ich hätte nie gedacht, dass 4 Bratschen musikfüllend so gut spielen können. Die haben Musikstücke transponiert, also umgeschrieben für 4 Bratschen. Und sie haben dann das 6. Brandenburgische Konzert gespielt und das war toll. Und sie haben modernere Stücke gespielt, das war toll. Das war einfach, also 4 Bratschen lassen keine Wünsche mehr offen. Und es tauchte kein einziger Bratschenwitz auf. Bei 1,5 Stunden Musik und viel Moderation kamen wir ohne Bratschenwitze aus und in diesem Fall auch wirklich zurecht.
Also erstens wünsche ich mir einen Film über diese 4 Bratschen, die Musik machen, unter dem Titel 4 Bratschen für ein Halleluja. Und dann wünsche ich mir jetzt von dir persönlich, dass du einen Bratschenwitz erzählst, weil ich kenne gar keinen. Ich wusste gar nicht, dass Bratschenwitze, dass das so ein Sujet ist.
Ja, Bratschen sind die Ostfriesen unter den Musikern. Und
also man sagt es ihnen nach.
Sie sind ja, es ja ausdrücklich nicht, weil sie spielen sie können ja unglaublich gut spielen und wie gesagt, du vermisst kein Instrument. In der Moderation gestern, das war schön, sie haben Bernstein gespielt und dann haben sie ein paar Stücke aus der West Side Story gespielt.
Ja.
Dann hat er die West Side Story, Armin hat die West Side Story gelobt, zu Recht. Mhm. Dann hat er gesagt, sie hätte allerdings einen entscheidenden, unverzeihlichen Fehler. Und dann waren wir irritiert, der wird doch jetzt nicht Bernstein kritisieren wollen. Und dann erzählte er, dass den Regeln des Marktes folgend auf dem Broadway die Aufführungen natürlich schlanke Aufführungen sind. Die leisten sich natürlich nicht wie beim Mahler 100 Musiker auf der Bühne, Klammer auf, man kann sich streiten, ob das wirklich nötig ist, obwohl Mahler es wollte, Klammer zu, sondern sie haben sehr schlanke Orchester. Und in diesen Orchestern ist in der Komposition von Bernstein für die West Side Story sind Bratschen sehr ausdrücklich nicht vorgesehen. Gar nicht vorgesehen. Und insofern war es ja eine sehr lustige Wiedergutmachung, Bernstein jetzt nur von Bratschen zu spielen. Das war schön. Das war wirklich schön.
Was mir gut gefällt, wie wurde die Bratsche erfunden? Jemand spannte Saiten über einen Geigenkasten. Das ist schon ein bisschen gemein. Aber lustig, ne?
Moment, aber nicht schlecht. Dazu muss man natürlich wissen, aber es wissen die Hörer, dass die Bratsche etwas größer ist als die Geige.
Ja, auch schön. Was sitzt im Orchester und bohrt sich in der Nase? Ein Bratscher, der das Letzte aus sich herausholt.
Gut. Lassen wir weg. Okay, der erste war aber nicht unoriginell.
Wie viele Lagen hat eine Bratsche? 3. Erste Lage, Notlage, Niederlage. Frage, gibt es noch eine weitere Lage? Klar, stabile Seitenlage. Also das sind Witze, über die sich Musiker amüsieren. Nicht Bratscher, aber da merkt man schon, gut, das ist eine besondere Art Mensch.
Gestern wurde, und das ist kein Scherz, wir waren gestern in einem Mahlerkonzert. Ja. Kein Scherz. Und da ergab sich die lustige Situation, dass der Dirigent reinkam mit einem großen Blumenstrauß. Ja. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise geht er mit dem Blumenstrauß raus und er bekommt ihn nach dem Konzert auf der Bühne überreicht.
Ja.
Jetzt betrat er die Bühne mit einem Blumenstrauß. Da hat er gesagt, nein, wir wollen jetzt hier nicht alles umstellen und so. Aber heute verabschieden wir nach fast 40 Jahren Zugehörigkeit Herrn so und so aus der Bratschergruppe. Und dann hat er, was ganz komisch war, dann hat er so Attribute genannt, wo ich dann gedacht habe, der mag den nicht, der will den kritisieren. Das waren so Attribute, der sei sehr umgänglich und er sei sehr, so Begriffe in der Richtung.
Ja, okay.
Die ich, wenn andere das zu mir sagen würden, würde ich denken, irgendwie.
Da wärst du gleich nicht mehr umgänglich.
Nee, das ist ein bisschen vergiftet. Und dann hat Christiane mir erklärt, dass in der Tutti-Gruppe, bei den Bratschen, bei den Geigern, bei den irgendwas, ne, dass so etwas wie Umgänglichkeit oder Ähnliches.
Die Tutti-Gruppe heißt, wenn alle Streicher zusammenspielen oder wenn alle im Orchester zusammenspielen, was ist die Tutti-Gruppe?
Naja, man nennt sie auch Tutti-Schweine, was ja ganz lustig ist. Also das sind einfach die nicht solistisch vorne spielen, sondern die eben in der Gruppe spielen. Diese Gruppe kann natürlich klein, mittel, groß sein.
Okay, ich verstehe.
Aber das sind die eben nicht vorne im Rampenlicht. Die keinen
Solopart haben. Ja.
Kein Solopart, die eben in der Gruppe spielen. Und in der Gruppe will man dann eben keine expressiven Künstler, sondern da will man stabile, solide, ich weiß nicht was.
Die Rhythmusgitarristen unter den Orchestermusikern, ich verstehe.
So, und das war ganz lustig, weil ich habe erst gedacht, da verbirgt sich jetzt ein giftiges Lob dahinter. Das war nicht so. Das waren Begriffe, die waren ausnahmslos positiv. Ja, und jetzt haben die Recklinghäuser einen Bratscher weniger. Naja gut, den werden sie ersetzen, aber für den Moment.
Und jetzt wollen wir über einen Begriff sprechen, da denke ich, um Gottes Willen, kann man das überhaupt noch sagen heute und so. Das ist so ein bisschen, frauenfeindlich, das ist auch ein bisschen alte Leute feindlich und so weiter. Aber du wirst das ja gleich angemessen einordnen. Es geht um den, Obacht, Witwenbuckel.
Oder auch Hexenbuckel, was ja die Sache auch nicht besser macht.
Nee, das macht's wirklich nicht besser, würde ich auch sagen, ja. Gibt es auch einen Schreckschraubenbuckel oder ist das Witwenbuckel und Hexe? Was verbirgt sich denn dahinter? Also ein Buckel ist ja irgendwie, kennt man ja, das ist irgendwie Leute mit einer verformten Wirbelsäule, oder?
Genau. Und das ist es dann auch schon. Es ist einfach nur eine verformte Wirbelsäule, es ist einfach nur ein Rundrücken.
Den Männer haben können auch? Also zumindest ein Witwerbuckel wäre ja auch.
Ja, Moment, ja. Das Lustige daran ist ja einfach nur die Tatsache, es ist überhaupt nichts weiblich spezifisch, es ist auch nicht häufiger bei Frauen, glaube ich jedenfalls nicht. Kann verschiedene Ursachen haben, von der Arthritis bis zum Morbus Bechterew, einer rheumatischen Krankheit, wie auch immer. Aber der Begriff Witwenbuckel hat einfach nur damit zu tun, dass es eben eine häufige Krankheit des Alters ist und dass die Witwer, nee, dass die Männer in diesem Alter unter Umständen einfach schon lange nicht mehr da sind, weswegen ja die Witwen Witwen sind.
Das ist eine gute Erklärung. Ich habe auch noch einen anderen Gedanken. Früher musste man ja deutlich mehr auf seinem Buckel auch schleppen. Also man musste Holz holen oder Kohle schleppen und so weiter und so fort. Und möglicherweise betraf es dann tatsächlich mehr Witwen, weil ansonsten wäre das eine Aufgabe gewesen, die die Männer hätten machen müssen. Und so mussten nun ältere Frauen dann auch noch mit besonderer Belastung irgendwas durch die Gegend schleppen und neigten eher zum Buckel. Das würde dieses Witwe, das hieß ja nicht Oma-Buckel. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, schon klar. Theoretisch denkbar. Aber es wäre immerhin noch eine hinreichende Erklärung, dass schlicht und einfach in dem Alter, in dem die Personen, in dem Menschen einen solchen Buckel kriegen, vor allen Dingen früher die Männer einfach nicht mehr da waren. In großer Zahl jedenfalls nicht mehr da waren. Und insofern die Frauen diejenigen waren, die diesen Buckel hatten.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.